Genau, wir haben ja schon einiges aus dem Einladungsflyer von dir gehört. Du bist 51 Jahre jung, kommst ursprünglich aus der Schweiz. Soviel ich weiß, wohnst du auch schon seit vielen Jahren in Österreich, hast 4 Kinder. Du hast ursprünglich Zimmermann gelernt und arbeitest heute bei der Missionsgemeinschaft der Fackelträger. Und du bist auch Mitarbeiter bei Freizeiten, bei Tagungen und machst auch Israelreisen und bist auch in der Bibelschule aktiv. Ja, vom Zimmermann aus der Schweiz zur Missionsarbeit aufs Schloss Klaus nach Österreich. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Mir hat es Wirbel zusammengeschoben. Und ja, ich immer, dass man ein bisschen Kreuzschmerzen hat als Zimmermann, ist eigentlich normal. Aber ich konnte dann keine Nacht mehr schlafen, ging zum Arzt. Der hat da seine Untersuchungen gemacht und dann sagt er, soll einem Chef anrufen, ich würde nicht mehr kommen. Dann sage ich, ja, okay, für wie lang? Und dann sagt er, ja, überhaupt. Dann sage ich, wie jetzt? Dann sagt er, ja, na, das ist nicht gut. Und da war ich gerade 20 und halb sowas. Und da ist zunächst einmal eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und alles, was man so muss, war abgeschlossen. Die Lehre, habe schon Militärdienst, alles, was man halt so muss. Ja, und dann ist die große Frage, was machst du jetzt? Ne? Was ist jetzt? Und dann habe ich erfahren von Schloss Klaus, dass aus der Jugend einige schon dort waren. Da habe ich gedacht, okay, ich muss sowieso warten, bis man eine Weiterbildung machen kann und. Und bin am Schloss gelandet auf der Bibelschule, so noch 3 Monate, das war gerade noch möglich. Ja, und eigentlich bin ich hängen geblieben. Ich war dann schon noch mal in der Schweiz, habe noch eine Umschulung gemacht und dann später auch noch ein theologisches Seminar, aber das dann schon wieder in Österreich. Aber ich habe da irgendwo mein Herz verloren, habe einfach die Situation gesehen, auch in der Jugend in Österreich, in der Jugendarbeit, da gibt es so gut wie nichts. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich halt dort zimmern. Ein bisschen anders, aber ja. So bin ich am Schloss gelandet, habe über 25 Jahre die Jugendarbeit gemacht, oder ein bisschen mehr als 20 Jahre die Jugendarbeit dort gemacht. Ja. Und jetzt haben sie gesagt, ich bin ein bisschen zu alt für die Jugendarbeit, aber das ist auch okay.
Ja, du hast ja nicht nur die Jugendarbeit dort gemacht, sondern bist auch Autor und Erlebnispädagoge, hast dazu auch Bücher geschrieben. Welches Erlebnis hat dich da am meisten geprägt?
Ja, Erlebnisse prägen ja generell. Aber etwas, was mich sehr getroffen hat, ist, ich hatte einen, der wollte als Mitarbeiter mitmachen auf dem Zeltlager. Und ich habe ihn gefragt, was ist dein Beweggrund? Weil er war als Kind immer dabei. Und dann sagte er, also ich habe dann so gehofft, ja, weißt du, die Andachten und die Bibelarbeiten und so, das wäre eine schön fromme Antwort gewesen. Aber er hat gesagt, ich durfte mal deinen Rucksack tragen. Und er hat gedacht, wie jetzt? Und dann sagte er, ja, weißt du, mir hat nie wer vertraut. Und deinen Rucksack durfte ich tragen. Wahrscheinlich war es mehr egoistisch von mir. Ich konnte mich auch nicht an die Situation erinnern. Aber offensichtlich hat das was in ihm ausgelöst. Und da haben wir gedacht, so, das hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ein Erlebnis, eine Aktion, die weder geplant noch sonst irgendwie beabsichtigt war, die ist einfach passiert. Warum also nicht gezielt Aktionen und Erlebnisse einsetzen, damit was hängen bleibt bei denen, mit denen ich es zu tun habe. Und ich habe dann auch jetzt später noch viel geschaut, wie Gott, macht das Gott auch. Und man merkt dann plötzlich, dass das Gott ständig macht mit seinen Leuten. Beim Gideon, Riesenarmee, lassen wir alle weg, schick alle nach Hause, die Angst haben. Super Strategie eines Heerführers. Aber Gott macht es. Und es bleiben Dinge hängen. Und vor allem dieses Gespräch hat mich ja sehr, sehr lange beschäftigt.
Ja, und du hast auch noch einen Masterstudiengang in Korntal absolviert. Das ist noch gar nicht so lange her. Genau, deine Arbeit für den Masterstudiengang, da muss ich jetzt nachlesen, da war das Thema biblische Gleichnisse, Methodik und Anwendbarkeit. Das hat dich damals beschäftigt. Genau, und soviel ich weiß, ging es da auch um geistliche Tugenden. Und was hat dich bewogen, genau dieses Thema zu wählen?
Ne, ich muss ein bisschen korrigieren. Also die geistlichen Tugenden, das war auch im Laufe des Studiums, das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Da sage ich gleich noch was dazu. Aber das mit den biblischen Gleichnissen und der Methodik, das war einfach die Überlegung, wie funktioniert das eigentlich und wieso setzt das Gott ein? Das hochfaszinierend, könnte man auch einen Männertag drüber machen, ist jetzt aber nicht das Thema. Aber du hast mich nach den Tugenden gefragt und da war ja gestern Abend, haben wir auch ein bisschen was drüber gemacht. Da ich lange selber Skirennen gefahren bin, weiß ich, wenn man was, wenn was in Fleisch und Blut übergehen soll, dann muss man trainieren. Jeder, der Sport macht oder Musik macht, der weiß, wenn was einfach leicht von der Hand gehen soll, dann muss man es üben. Und wir glauben oft, dass geistliche Dinge einfach so passieren. Ja, das kann man einfach. Aber das stimmt nicht, ja, weil wir von Natur aus nicht auf geistliche Dinge programmiert sind. Und dann habe ich, das hat mich einfach beschäftigt und vor allem hat mich eins beschäftigt, in der Bibel steht immer wieder, freut euch. Ja, oder die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und da gibt es ganz, ganz viele Stellen. Und dann habe ich mich gefragt, ist Freude eine biblische Tugend? Ist Freude ein Wesenszug Gottes? Und dem bin ich nachgegangen und das war mit einer der besten Entscheidungen, was ich da mal tun konnte, rauszufinden, dass in Gott enorm viel Freude steckt und dass Gott will, dass wir uns freuen, ja, dass er Feste einrichtet, damit wir ein bisschen Freude einüben können. Ja. Und irgendwie haben wir das als Christen so ein bisschen verlernt. Ja. Deswegen bin ich auch sehr gern in Österreich, da wird gern gesessen, gegessen, trunken, tanzt, gelacht, gefeiert. Ja. Das ist lässig. Ja. Freude einüben. Das werden wir im Himmel ganz viel machen, Freude einüben, ja. Weil einfach Freude gut ist und schön ist, ja. Weil es ein Wesenszug Gottes ist.
Ja, schön. Ich denke, mir wurde jetzt noch ganz viel hören von dir heute Vormittag und ich möchte jetzt einfach zu Anfang noch kurz beten.
Okay.
Vater, ich möchte danken für den besonderen Tag heute, den du uns geschenkt hast. Ich möchte danken, dass du ja, bei uns bist mit deinem Geist. Du siehst, wie wir jetzt hierher gekommen sind, mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen, was uns gerade so beschäftigt. Ich möchte danken, dass du uns die Antwort gibst auf alle unsere Lebensfragen. Dass du jetzt auch beim Armin bist, dass du ihm die richtigen Worte in den Mund legst. Dass du auch schenkst, dass wir heute einfach was mitnehmen können für unseren Alltag. Und dass diese Frage, die wir haben, einfach auch, ja, dass man da auch eine Antwort findet bei dir, Vater. Ich möchte danken dafür. Amen.
Amen. Ich lege gleich los. Okay. Also wer noch Kaffee braucht, jetzt, gell? Unbedingt. So, was, Mann um Mann, das Thema heute Morgen, was, wer, wie bin ich? Ich möchte euch was fragen oder zeigen. So, wie würdest du dich selber definieren? Was definiert dich als Mann? Ja, das ist ja heute ziemlich kompliziert. Ist das die Kultur oder ist das die Biologie? Also das wäre die eine Schiene. Sagst du, logisch, muss nur in den Spiegel schauen, bin ein Mann, kein Thema, ja? Oder definiert Männlichkeit Kultur? So, und dann haben wir hier noch eine zweite Schiene. definiert mich pro oder anti Feminismus. Also anti heißt, ja, was mehr. Aber mit Feminismus meine ich ja so, dass die Anliegen, Gleichberechtigung oder alles, was damit an sich guten Anliegen kommt, das ist gut. Oder wir sind jetzt Männer unter uns, geht mir am Arsch vorbei. Oder, ja, also ist mir völlig wurscht. Interessiert mich nicht. Kann ich auch nicht sehen. Ja. So, wo würdest du sagen, so wie bin ich, was definiert mich eigentlich? Ja, wo würde ich mich hier, wo würde ich den Punkt machen? Und ich habe diese Schablone mal wo gesehen. Und im ersten Moment habe ich gedacht, das ist kein Thema, logisch. Biologie. Mit einigen Anliegen kann ich was anfangen, aber heute ist da vieles so schräg, da kann ich, ja, weiß ich auch nicht. Also der erste Impuls war zack. Und dann haben wir angefangen zum Überlegen, ja, stimmt das eigentlich? Was für Männlichkeitsbilder haben wir? Was geistert da alles rum? Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, diese Sache zu definieren. Ja? Also, ich lasse es einfach einmal stehen. Wir haben ja eine längere Pause. Vielleicht kann man da nachher mal noch zurückgehen drauf. Was ich heute Morgen mit euch machen möchte, ist, ich möchte einfach auch in die Bibel schauen und da mal gucken, gibt es biblische Definitionen, die außerhalb von Klischees und Kultur sind? Gibt uns Gott eigentlich was mit, das wir in der Bibel finden? Ja. Aber mal Stück um Stück. Es ist ja so, ein Zitat, die moderne Gesellschaft ist sich alles andere als einig darüber, wie Männer sein sollen. Nachdem sie die letzten 30 Jahre damit verbracht hat, Männlichkeit neu zu definieren, Männer sollen empfindsamer, berechenbarer, lenkbarer sein und zu ihren weiblichen Seiten stehen, beschimpft sie heute die Männer dafür, dass sie keine rechten Männer mehr sind. Interessantes Zitat. Und es kommt tatsächlich oft vor, ja? wenn man junge Leute fragt, so, was ist, nennen wir Männlichkeitsvorbilder, da wird es schwierig, oder? Da hat man sofort so Klischees. Wagt man heute eine Antwort auf die Frage, ja, was ist jetzt ein Mann? Was definiert ein Mann? Da riskiert man ja sehr schnell abgestempelt zu werden. Ja, da ist man entweder ein Ewiggestriger, ne, oder ein Frauenverächter oder was weiß ich was. Und ich habe mich einfach gefragt, wie ist das jetzt? Finde ich in der Bibel Antworten auf diese Fragen? Übrigens, zu diesem Thema noch, die Gender-Mainstream-Bewegung, kann man auch googeln, was die auf ihrer Agenda an wichtigen Punkten hat. Und der erste Punkt der Gender-Mainstream-Bewegung ist die Zerstörung der Kernfamilie und der Heterosexualität. Und die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das ist eines der wichtigsten Punkte, die sie haben. Und dann wird gefordert, als fünfter Punkt auf der Agenda, Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Mir geht es gar nicht darum, darüber zu schimpfen. Das ist einfach nur ein Fakt, in dem wir heute leben. Und je jünger das man ist, desto schwieriger hat man es. Wenn ich meinen Vater diese Frage stelle, dann fängt er an zu grinsen, er ist 80, dann sagt er, was ist denn das für eine blöde Frage? Ja, schau in den Spiegel, klar. Aber je jünger das man ist, desto mehr Fragen tauchen auf und je ehrlicher, dass ich mich auch hinterfrage, desto mehr merke ich, naja, so einfach ist die Antwort möglicherweise gar nicht. Das Ergebnis, das wir heute haben mit all diesen Einflüssen von kultureller Seite, ist natürlich eine Verunsicherung über die Rolle der Geschlechter, wie sie wohl kaum jemals in der Weltgeschichte war. Männer wissen nicht mehr, was ein Mann ist und damit verbunden, wie man Versprechen hält, geistliche Autorität erwirbt und ausübt, mit Frauen redet, die eigenen Kinder erzieht. Woher beziehen Männer wirklich ihre Identität? Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja. Wer sagt Ihnen, was ein Mann ist? Also gibt es männliche und in dem Fall dann logischerweise auch weibliche Identität, die tiefer begründet liegt als in mehr oder weniger definierten Geschlechterrollen, die irgendwie die Kultur vorkaut. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, ist das überhaupt wichtig? Spielt das eine Rolle oder ist es nicht eh völlig egal? Ja? Vielleicht haben die Gender-Ideologen ja doch recht, dass wenn die Geschlechter abgeschafft werden, dann haben wir eine neue, glückliche Menschheit. Allerdings möchte ich euch ein paar Zahlen zeigen, die haben mir zu denken gegeben. Ein Schweizer Soziologe, Matthias Christen heißt der Typ, hat Untersuchungen an Kindern veröffentlicht, die ohne Vater aufgewachsen sind. Und die Ergebnisse, die sind heftig. Also das kam raus dabei. Also dieser Soziologe hat Folgendes gemacht, er hat Kinder untersucht, die ohne Vater aufgewachsen sind und er hat herausgefunden, dass 63% der jugendlichen Selbstmörder sind ohne Vater aufgewachsen. 63%. 74% der schwangeren Teenager-Schwangerschaften kommen aus vaterlosen Familien. 90% aller Ausreißer und obdachlosen Kinder muss immer schauen, gell, als Schweizer mit dem scharfen SZ-Dingsbumster. Jugendliche in staatlichen Einrichtungen. 70% kommen aus vaterlosen Gesellschaften. Häftlinge. also straffällig gewordene. 76% der Schulabbrecher. Derjenigen, die in Drogenzentren sind. Drogen. Und 88% aller verhaltensauffälligen Jugendlichen kommen aus vaterlosen Familien. Heute darf man das ja nicht mehr sagen. Früher hieß es immer verhaltensgestört, dann hieß es verhaltensauffällig, heute ist es verhaltenskreativ oder was auch immer. Ja. Aber diese Zahlen geben zu denken. Kinder, die ohne Väter aufwachsen, tragen ein Riesenpaket an Risiko mit sich, weil Vaterschaft enorm viel definiert. Ja. Nicht nur für die Jungs, eben auch für die Mädchen. Woher will denn ein Mädchen wissen, wie man mit einem Mann redet, wenn sie es daheim nicht sieht, vom Papa, wie der mit ihr spricht oder mit der Mama? Also, okay, stimmt es jetzt wirklich, dass es besser ist, alle Geschlechterrollen abzuschaffen? Ich frage mich da ganz ehrlich. Ich meine, dass männliche Identität wichtiger ist denn je. Gerade weil man kaum mehr weiß, was es ist. Also lohnt sich, dem logischerweise nachzugehen. Und was ist biblische Männlichkeit, biblische männliche Identität jenseits von gängigen Rollenklischees? Gibt es die? Und dem möchte ich jetzt ein bisschen ein Augenmerk geben. Und ich werde mit euch einfach einige Bibelstellen anschauen. Ich hoffe, es wird nicht zu trocken. Und sollte jemand von euch irgendwie eine Frage haben, drauf los. Ja? Einfach rein schießen, rein fragen. Das passt schon. Also, zunächst einmal ein paar biblische Begriffe. Und ich habe mir gedacht, am besten ist wohl, wenn wir einfach vorne anfangen. Ist immer gut. Ne? Und im ersten Buch Mose, also in Genesis 1, die Verse 26 und 27, das ist so der erste Moment, wo mir was mitgeteilt wird. Da finden wir die ersten Begriffe. Und da steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und er schuf ihn als Mann und Frau. So, und da sind jetzt einige Begriffe, die lohnen sich anzuschauen. Lass uns Menschen machen, da kommt der Begriff Adam. Und hier steht der Begriff zunächst einmal für Mann und Frau. Ja, einfach Mensch. Weil im Vers 27 wird hier genauer gesagt, Gott schuf den Menschen, also Adam, nach seinem Bild, das ist Zelem, und er schuf sie als Mann und Frau. Also der Adam ist Mann und Frau und der hebräische Begriff ist Zakar, das steht für Mann oder männlich, das ist einfach die Definition von männlich. Und weiblich ist Nekeba. Und für beide wird Adam als Überbegriff genommen. So, was fällt auf? Es fällt zunächst einmal auf, dass Ebenbildlichkeit weder männlich noch weiblich definiert ist. Es ist einmal beides. Ebenbildlichkeit Gottes besteht nicht nur der Mann ist Ebenbild, sondern auch die Frau. Es ist beide. Ja? Was auch auffällt, ist, dass Adam hier am Anfang für beide steht. Das wird nachher anders definiert im Kapitel 2. Wir kommen gleich nochmal drauf. Da wird nachher genauer was definiert. Ja. Männlich und weiblich wird erwähnt und da liegt der Unterschied. Ja. Es wird gesagt, dass Mann und Frau nicht gleich sind. Also dass der Mensch... Menschen, da gibt es männliche und da gibt es weibliche und da gibt es einen Unterschied. Und wieso ist das so wichtig? Woraus besteht vor allem das erste Kapitel der Bibel? Ich frage euch jetzt ein bisschen. Es ist ja noch morgen früh nach der ganzen Feierei über die Feiertage. Ja. Woraus besteht das erste Kapitel der Bibel? Schöpfung. Und was macht Gott vor allem in der Schöpfung? Da kommen ein paar Begriffe immer wieder vor. Trennen und sortieren, oder? Und Gott trennte, und Gott trennte, und Gott schuf, und so weiter. Jetzt, wenn man das anschaut, in Kapitel 1, ist das ganz, ganz entscheidend. Gott trennt zunächst einmal Finsternis von Licht. Himmel und Erde, Wasser und Land. Dann trennt er Pflanzen untereinander, Tiere, da wird auch wieder unterschieden, Wasserviecher, Landviecher und Luft. also Vögel. Und dann wird unterschieden zwischen Tieren und Menschen. Und dann wird noch unterschieden zwischen Mann und Frau. Ja? Also diese Unterscheidung ist irgendwo ganz, ganz wichtig im Kapitel 1. Und das definiert ganz, ganz viel. Und deswegen sagt er auch, es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Es wird aber hier nur gesagt, es gibt eben Mann und Frau, aber es wird keine Rollenzuweisung gegeben. Die sind einfach unterschieden, fertig. Aber was die jetzt zu tun haben, wird nicht gesagt. Mit anderen Worten, sie sind gleichartig, aber nicht gleichwertig. Na, umgekehrt. Ja, sie sind nicht gleichartig, aber nicht gleichwertig. Ihr seid wach, gell? Ich noch nicht. Sie sind gleichwertig, jetzt haben wir es richtig, aber nicht gleichartig. Ja? Es gibt Unterschiede, aber sie sind gleichwertig. Warum? Es ist einfach der Überbegriff, Ebenbild, fertig. Ja? Und das ist hier ganz, ganz wesentlich. Und vielfach geht es ja in den heutigen Diskussionen um Geschlechterrolle, um eine Wertung, um eine Bewertung und sehr oft auch um eine Abwertung. Und da macht die Bibel überhaupt keine Wertung. Die sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Diese Unterscheidung aus dem ersten Kapitel der Bibel ist absolut wichtig. Ja, was passiert? Wir sind ja heute dabei, das ist ja ganz, ganz spannend. Am Anfang steht, die Erde war wüst und leer, wird es übersetzt. Das ist dieses lässige Wort Tohu Wabohu. Und aus dem Tohu Wabohu fängt Gott an zu sortieren. Und heute glaubt man, naja, Unterschied zwischen Mann und Frau. Ich setze mich jetzt ein bisschen in die Nesseln, wir sind evangelisch, ist eh wurscht. Ist in Österreich genau dasselbe Theater. Unterscheidung zwischen Tieren und Menschen, naja, kann man ja nicht so wertig sehen. Ne? Tiere sind ja nicht falsch verstehen, logisch sind Viecher wichtig. Aber die Bibel sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Unterscheiden zwischen Tag und Nacht, zwischen Feiertag und Arbeitswoche. Das ist eh wurscht. Man kann jede Nacht zum Tag machen und jeden Tag zur Nacht, ist egal. Ja? Man schafft sukzessive, fängt man an, Dinge wieder zu vermischen. Ja, und wo landet man? Tohu Wabohu. Keine Sau kennt sich mehr aus. Man weiß nicht mehr, was definiert mir, was gibt mir Halt, was gibt mir Ordnung, was gibt mir Richtlinie. Ja. Also, zunächst einmal von diesem Text. Wir sind nicht gleichartig, aber gleichwertig. Jetzt haben wir es auf die Reihe gekriegt. Gell? So, aber worin liegt die Unterschiedlichkeit? Also was ist jetzt der Unterschied? Im ersten Kapitel, da findet man nichts. Natürlich könnte man jetzt Körperbau und Gestaltung des Lebens, Wahrnehmung und all diese Dinge hernehmen, ist nicht das Thema von heute Morgen. Aber in Kapitel 2 wird uns vom ersten Buch Mose, da wird uns nochmal so ein tieferer Blick gewährt, wie Gott diese Schöpfung gemacht hat. Und in den Versen 7 bis 25 wird nochmal ein ganz spezielles Licht auf die Erschaffung des Menschen geworfen. Also Genesis 2, das ist die nächste wichtige Stelle, Genesis 2, die Verse 7 bis 25. Und da wird im Vers 7 beschrieben, wie der Mensch, da kommt wieder der Begriff Adam vor, geschaffen wurde, nämlich aus Erde vom Ackerboden. Und dann haucht ihm Gott Lebensatem in seine Nase. Und hier wird schon klar, wenn ich dann in Vers 20 schaue, hier ist Adam männlich. Es steht nicht mehr für beide, sondern für den Mann. Warum? Vers 20 und 21 bis 23, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen, also Adam, fallen, sodass er einschlief. Und er nahm ihm von seinen Rippen, nahm eine von seinen Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen, Adam, steht da wieder, genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen, also zu Adam, steht im Text. Und da sagte Adam: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll, Luther übersetzt, Männin heißen. Darf man in der heutigen Debatte schon gar nicht mehr sagen, gell? Sie soll Männin heißen. Warum? So, hier kommt der Begriff vor, Ish, und steht für Mann. Und die Frau wird einfach Isha genannt. Ja, also deswegen hat Luther dieses Wortspiel gemacht, Mann und Männin. Einfach die hebräische weibliche Endung hinten ranknallt und schon hast du eine weibliche Form. So, nochmal, was hier interessant ist in diesem Text: Wann erkennt Adam, dass er anders ist? Na? Wann erkennt Adam, dass er ein Mann ist? Oder als er seine Frau sieht? Ja, ja, schau her, die schaut anders aus. Ne? Nein, also, was ich meine, erst im Gegenüber zur Frau erkennt er plötzlich, ach so, da ist etwas anders. Er wird sich seiner Geschlechtlichkeit bewusst. Und wieder, sie sind wesensgleich, nämlich Fleisch von meinem Fleisch. Da ist Wesensgleichheit, aber dennoch verschieden, füreinander gemacht. Sie ergänzen sich und gemeinsam widerspiegeln sie, wer Gott ist. So. Also Mann und Frau sind Ebenbild Gottes. Das könnte man jetzt eigentlich auch sagen, das ist der gemeinsame Auftrag, Gott widerspiegeln, der uns in der Bibel gegeben wird. Aber die Bibel betont ausdrücklich nochmal, dass Mann und Frau gleichwertig sind, aber nicht gleichartig. So, und jetzt steht am Ende der Schöpfungsgeschichte, es war sehr gut. Das ist einmal ein erster Schritt. Wenn man jetzt weitergeht, müsste sich ja eigentlich ausdrücken, wie widerspiegelt sich jetzt Mann sein, Ish, und männlich, Zakar, wie zeigt sich das in der Ebenbildlichkeit? Also was sehe ich von Gottes Wesen, wenn ich einen Mann anschaue, und was entdecke ich von Gottes Wesen, wenn mir eine Frau begegnet? Okay, dem möchte ich noch ein bisschen nachgehen jetzt. Marc, kannst du auf die Uhr schauen? Ja, ich habe keinen Plan, wo wir angefangen haben. Aber ja, wenn der Hunger kommt, einfach schreien. So. Und nochmal, es geht dabei nicht um eine Wertung. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Es geht nicht um eine Wertung. John Eldridge stellt eine interessante Frage. Er sagt: Wer ist der eine, von dem wir alle herkommen, dessen Ebenbild jeder Mann in sich trägt? Wie ist er? Also wir Männer sind Gottes Ebenbild. Findet sich bei Gott jetzt etwas, wo wir sagen, das ist typisch männlich? Müsste man ja eigentlich finden. Und wenn diese Schöpfung die Spuren Gottes trägt, dann dürfte doch auch diese Schöpfung etwas über das Wesen seines Schöpfers aussagen. Und wenn man in diese Schöpfung schaut, dann entdeckt man an vielen Orten unbändige Kraft. Es gibt irgendwie so etwas Unbezähmbares in dieser Schöpfung. Also wer schon mal gesehen hat, wenn ein riesen Regenwetter, ein riesen Sturm irgendwo runtergegangen ist und ein Bach über die Ufer tritt, der kriegt eine kleine Ahnung davon, was da an Gewalt und was an Kraft los ist. Das ist unbändige Kraft. Das Dorf, wo meine Mutter herkommt, da gibt es das ist im Berner Oberland, den Sachsenbach, und ich habe das gesehen als kleiner Bub. Das hat gestürmt und gewettert, 3 Tage hat es geregnet, wie blöd. Das ist ein kleines Rinnsal, das ist wie kein großer Bach. Der hat das halbe Dorf in Schutt und Asche gelegt. Die Leute waren völlig von den Socken. Wenn man jetzt wieder sieht, die Überschwemmungsbilder, die irgendwo kommen, du hast keine Chance, wenn Wasser kommt, dann weg. Wind, bei uns hat es im letzten Winter alles Mögliche umgelegt. Der Wind, der wirft Schneisen, das ist eine Kraft. Gerade wenn du in den Bergen bist und einmal so richtig in einen Sturm gerätst, dann merkst du, wie klein du bist. Es gibt in dieser Welt etwas, das lehrt dich das Fürchten. Unwetter hinterlassen Spuren. Es gibt auch in der Tierwelt eine Ungezähmtheit, eine unbändige Kraft, wenn man mal einen Adler sieht. Ich bin in Kanada mal einem Elch begegnet und einem Bären. Also nicht die zum Essen, ja, sondern diese Großen. Da wird es da anders. Ein Elch, 1,5 Tonnen, kommen da auf dich zugerollt. Da gehst du besser aus dem Weg. Unglaublich. Ja. Lest mal die letzten 3 Kapitel von Hiob. Da kommt das vor. Hiob, hast du gesehen? Kennst du das Wildpferd? Kennst du? Hast du das gesehen? Und dann merkst du plötzlich, da gibt es etwas, das ist einerseits unglaublich schön, aber auf der anderen Seite unglaublich gefährlich, mächtig. Wenn man dann aber auch in die Bibel schaut, dann entdeckt man noch was. Du merkst, Gott liebt Überraschung, Gott liebt die Gefahr. Er scheut kein Risiko. Das wird nicht nur in der Wildheit der Schöpfung sichtbar, sondern es kommt auch anderswo sehr gut zutage. Etwas an Gott, an der Schöpfung ist unverfroren, ungezähmt, wild und sehr gut, sagt Gott dazu. Die Bibel sagt, pass auf, dem lebendigen Gott in die Finger zu fallen, ist gefährlich, ist lebensgefährlich. C.S. Lewis, ein wunderbarer Autor, lebt ja nicht mehr leider, der hat Kinderbücher geschrieben, die Narnia-Geschichten. Vielleicht kennt das der eine oder andere, obwohl es Kinderbücher sind, die lohnen sich auch als Erwachsener noch zu lesen. Und da gibt es eine Stelle, da beschreibt er wunderbar, wie Gott ist. Die Kinder wollen wissen, ob es sicher ist, dem Löwen, der Aslan heißt, ist es sicher, dem Löwen zu begegnen. Und die anderen Tiere da in Narnia können die ganzen Tiere reden. Ja. Die Antwort ist, sicher? Wer hat was von Sicherheit gesagt? Natürlich ist man vor dem Löwen nicht sicher. Aber es ist gut. Man hat Gott oft so zum lieben Opa gemacht. Bei Gott sicher? Nein. Vorsicht. Wo kommt denn das noch vor? Komm gleich drauf. Männern wird ja oft nachgesagt, sie hätten einen Hang zum Risiko. Also wie gesagt, ich bin lang Skirennen gefahren. Wir hatten als 15-, 16-jährige Teenager, die voll im Saft sind und trainiert haben wie verrückt, wir hatten die blödesten Ideen. Wer bremst, verliert. Ne? Wir sind gefahren wie die Wahnsinnigen. Es gab auch genug Unfälle. Ja? Und so meistens nach den Skirennen kam die Idee auf, jetzt gehen wir rumspringen. Da hat man irgendwo einen Hügel gesehen und da wurde immer einer ausgewählt, der Testpilot ist. Man hätte ja auch schauen können, was kommt nach dem Hügel, ne? Aber das ist ja langweilig. Einer springt und dann schreit er hoch, es funktioniert, oder wenn er nichts mehr schreit, dann weißt du, okay, es funktioniert nicht. Also wir sind wirklich so unterwegs gewesen. Jugendliche in Autos, ist eh klar. Ich habe auch 2-3 Mal bin ich mit einem Motorrad im Acker gelandet, weil die Kurve zu eng war. Da ist etwas, das ist typisch. Ich habe einen Sohn und 3 Mädels. Ja. Bei den Buben muss man ja schon den Bobbycar aufmotzen, sonst ist das nicht lustig. Der braucht solche Reifen und dann ist es cool. Also ich kann mich erinnern, mein Sohn, ich habe nie Autorennen daheim geschaut, aber der steht mit seinem kleinen Traktor oben am Hügel, ich sehe ihn vom Küchenfenster aus. Neben ihm der etwas ältere Freund, der konnte schon Fahrrad fahren, beide sind oben. Und da denke ich mir, okay, das will ich jetzt sehen, was jetzt passiert. Und dann auf die Plätze, fertig, los. Der mit dem Fahrrad ist natürlich schon halb unten. Mein kleiner Sohn tritt in die Pedale vom Traktor. Irgendwann steckt er die Füße weg, weil die Pedalen so schnell gedreht haben, dass er wahrscheinlich eingewickelt hat. Und dann denke ich mir, okay, das kommt nicht gut raus. Der Lenker so, irgendwann machen die Räder eine fast 90 Grad Drehung. Er macht einen Abflug wie Superman, ja. Eine saubere Gesichtsbremsung. Und du fragst dich, wieso machen das die Jungs? Die Mädels, meine Mädels haben das nie gemacht. Die wären daneben gestanden und haben gesagt, wie blöd bist du? Und die Jungs sagen, ja, ausprobieren. Da ist etwas, wo du sagst, wieso? Ist das etwas, das Gott so angelegt hat? Und ich wage zu behaupten, ja, natürlich liegt einiges auch im Hormon Testosteron. Ist ja logisch. Testosteron ist das Hormon, das den Mann mehr als alles zum Mann macht. Es macht Männer aggressiv und risikofreudig. Übrigens hat man einem Rudel Affen, Entschuldigung, jetzt der Vergleich, ja, aber man hat einen Rudel Affen beobachtet und hat den Schwächsten ausgekundschaftet und hat dem schwächsten Affen eine Ladung Testosteron gespritzt. Was ist passiert? Der hat sich zum Anführer hochgeprügelt. Er ist wirklich wahr, es war ein Versuch. Ja. Logisch, irgendwo muss das raus. So, ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben. Ist das etwas, das wir in Gottes Handeln auch finden? Ein paar Bibelstellen dazu, die man sehr oft vergisst und nicht gerne hört und nicht gerne liest. In der ganzen Debatte. Exodus, also 2. Mose, 15, Vers 3. Der Herr ist ein Mann des Kampfes. Jahwe ist sein Name. Eine andere Übersetzung heißt, der Herr ist ein mächtiger Krieger. Der Herr ist ein mächtiger Krieger. Jesaja 42, Vers 13. Jesaja 42, Vers 13. Der Herr wird ausziehen wie ein Held zum Kampf. Er wird mitreißen wie ein Krieger und den Schlachtruf erschallen lassen. Er wird in gellendes Kriegsgeschrei ausbrechen und sich an seinen Feinden als überlegener Sieger erweisen. Das darf man heute schon gar nicht mehr vorlesen. Ne? Martialisch, oh ja. Klar, der Herr, Jahwe, ist ein mächtiger Krieger. Was passiert Josua, als er vor Jericho steht? Wer begegnet ihm? Der Engel des Herrn. Dieser Figur im Alten Testament kann man mal ein bisschen nachgehen. Und er steht für Christus. Der erscheint im Alten Testament, der Engel des Herrn. Und Josua weiß ganz genau, was geschlagen hat. Dem tritt es besser nicht unvorbereitet gegenüber. Eine weitere Stelle. Richter 6 und 7. Das ist die Stelle, wo Gott den Gideon anweist, eine Armee von 33.000 Mann auf 300 zu verkleinern. Welcher Befehlshaber tut sowas? Und es gibt einen sehr lustigen Dialog zwischen, einen fiktiven Dialog zwischen Gott und Gideon von Adrian Pless, ja, wo der Gideon dann irgendwann fragt, hey Gott, soll ich nicht gleich alle nach Hause schicken und die Sache alleine erledigen? Und Gott sagt, nein, dieses Mal nicht, aber die Idee ist gut, ich werde es einmal selber machen. An was erinnert Gottes Handeln mit Hiob? Hiob 2, die Verse 1 bis 10. Da kommt der Teufel, da kommt Satan in die Götterversammlung. Hier auf die Details müssen wir jetzt nicht eingehen. Aber Satan fragt, witzigerweise stellt die erste Frage Gott. Und ich habe mich immer gefragt, wieso stellt Gott diese Frage? Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und was ist die Antwort? Ja, logisch habe ich den gesehen. Logisch ist der so fromm. Der ist reich, der ist gesund, der hat alles, nimm ihm alles weg und es ist vorbei mit Glauben. Und was sagt Gott? Okay, probieren wir es aus. Probieren wir es aus. Mich erinnert das an ein Pokerspiel. All in, oder? Okay. Ist doch verrückt. Der Teufel sagt, nimm dem alles und dann wird man schon sehen. Und Gott sagt, okay. Schon mal drüber nachgedacht? Wen lässt Gott gegen Goliath antreten? Ein Teenager? Wen vertraut Gott die wichtigste Botschaft der Welt an? Das, was Jesus getan hat, wem vertraut das Gott an? Diese 11 Typen, die mir vorher in den Evangelien beschrieben worden sind? Super Plan, oder? Und offensichtlich gibt es keinen Plan B. Das hat mich beschäftigt. Es gibt keinen Plan B. Gott sagt, ja, ich vertraue denen. Was haben die denn vorher an Vertrauenswürdigen produziert und bewiesen? Nicht wirklich viel. Gott sagt, ja. Manchmal kommt man vor, wie, als wäre Gott ein Österreicher, der sagt, ja, passt schon. Gell? Passt schon. Nein. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel. Im Herzen Gottes gibt es Kühnheit und Kraft. Und genau das darf man als Mann auch widerspiegeln. Und man muss sich nicht schämen für das, was da drin ist, wo man sagt, ich liebe auch Risiko. Das ist was, was drin ist. Das ist auch etwas von Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir in dieser Welt widerspiegeln dürfen. Ich gebe euch später dann noch einen Vers, ich nenne ihn jetzt schon mal, im Korintherbrief. Paulus weist die Korinther an, seid männlich und seid stark. Das findet man in keiner modernen Übersetzung mehr. Es ist rausgebügelt worden und ich habe extra nachgeschaut. Im griechischen Text steht männlich. Es lässt sich nicht rausbügeln. Seid männlich und seid stark. So, Jesus ist derjenige, der uns mehr als alles andere gezeigt hat, wie der Vater im Himmel ist. Findet man das bei Jesus auch oder ist Jesus eher Mutter Teresa? Könnte man sich doch fragen, oder? Ähm, Welche Vorstellungen und Bilder hat man denn von Jesus als Mann? Also in Österreich kommt ja das Stille Nacht, Heilige Nacht vor. Ja? Also das ist da irgendwie, die feiern das immer ganz groß. Jetzt war irgendwie so 200 Jahre, was weiß ich. Und die Zeile, die mich immer am meisten nervt, ist der holde Knabe im lockigen Haar. Sag ich mal ernsthaft jetzt? Ja? Dann gibt es noch so andere coole Weihnachtslieder mit den reinlichen Windeln und was weiß ich nicht, was alles. Aber im katholischen Österreich ist Jesus entweder ein Baby oder ist tot. Schon mal aufgefallen? Jesus ist entweder ein Baby oder er ist am Kreuz und tot. Das ist das Bild, was man hat von ihm. Und dann gibt es noch ein bisschen andere Bilder. Ja, da ist Jesus immer sanftmütig, gutmütig, verklärt, nicht ganz von dieser Welt, irgendwie so mit einem Lämpchen auf dem Arm oder was weiß ich was. Tja, das wird uns ja nicht nur in den Medien so vermittelt, das wird oft auch in den Gemeinden so vermittelt. Und das nervt mich total. Ja, es stimmt schon, Jesus hatte Mitleid mit einem Aussätzigen, der ihn um Heilung bat. Als er eine weinende Witwe sah, steht da, ergriff ihn das Mitleid und er sagt zu ihr, weine nicht. Ja, Ehebrecherinnen, Zöllner, verlorene Söhne, Samariter lösen in ihm, irgendwie scheint er ein schon hochsensibler Mensch zu sein, unglaubliche Dinge aus. Er ging unglaublich liebevoll mit Frauen, Unterdrückten, Ausgestoßenen und Menschen, die keiner haben wollte, um. Mitleid. Ja, das findet man. Aber da gibt es auch eine andere Seite von Jesus. Und die vergisst man oft. Jesus konnte ein ganz schön unangenehmer Zeitgenosse sein. Lest euch mal Lukas 14, die Verse 1 bis 13 folgende durch. Jesus ist bei einem reichen Pharisäer, genannt Simon, zu Gast. Und er provoziert ihn aufs Blut. Der provoziert ihn ganz bewusst. Einfach einmal durchlesen. Ja. Ich mache gleich Pause. Jesus ist alles andere als ein netter, harmloser Kerl. Er konnte Leute auch als Schlangenbrut und Otterngezücht bezeichnen. Im Tempel jagt er die Leute raus. Das hätte ich gern gesehen. Das hätte ich wirklich gern gesehen. Und manchmal scheint es, dass er Streit richtig gehend gesucht hat. Der legt sich ganz bewusst mit denen an, die sich an denen vergreifen, die sich nicht wehren können. Und da steht Jesus dazwischen und sagt, so geht's nicht. Jesus war auf einer Baustelle, Zimmermann, Tekton. Ich weiß, wie es auf der Baustelle zugeht. Und er sagt Fischern, mir nach. Und die stehen auf und machen keinen Mucks. Nein, Jesus war keine Salzstange mit Schultern, der in der Dusche hüpfen muss, damit er nass wird. Jesus, dem kommt es besser nicht in die Quere. Er kann mit einem Wort eine ganz bewaffnete Schar Soldaten umhauen. Das macht er im Garten Gethsemane. Er spricht ein Wort und alle haut es um. Und das wohl Größte, er stirbt und opfert sich freiwillig. Jesus strahlte Vollmacht und Stärke aus. Wenn er also mit einem Lamm gezeigt wird, ein Lämmchen, nein, wenn er mit einem Schaf gezeigt wird, ein Schaf hat keine 20 Kilo. Die Viecher sind ein bisschen größer und schwerer. Was für ein Bild haben wir von Jesus als Mann? Er zeigt, wie der Vater im Himmel ist. Und in ihm entdecken wir eine Stärke, die vor allem dann zutage kommt, wenn Leute Machtmissbrauch betreiben. Sei es religiös, sei es sozial oder was auch immer. Jesus steht auf und sagt, Jungs, so nicht. So, der Hunger kommt. Was definiert mich? Ich lasse es einfach mal stehen. Wie ist das mit diesen Versen? Kann man das so sehen? Kann man es auch ganz anders sehen? Ich lasse es einfach mal. Marc, wie lange haben wir Pause? 50 Minuten, Stunden, je nachdem. Sagst du gleich noch was dazu, wie es jetzt läuft? Ja.